Frauen wird eben generell die Möglichkeit zu einer gesellschaftlichen Partizipation abgesprochen, weil Frauen halt auch eine Fähigkeit zum intellektuellen Denken abgesprochen wird. Er sitzt hohnlachend vor seiner Kamera und kann sich ihm vor Begeisterung kaum halten. Er ist komplett ekstatisch und schreit in die Kamera, dass es für die Frauen jetzt vorbei ist. Und dann prägt er diesen Satz, your body, my choice, forever.
Herzlichen Dank fürs Einschalten. Ihr hört Die neue Ungewissheit, der Podcast für demokratiegefährdende Phänomene in der Gegenwart. Heute geht es um das Thema der Incels. Und weil es sich dabei um eine besonders frauenverachtende und gewaltverherrlichende Bewegung handelt, haben wir uns entschieden, eine kleine Triggerwarnung vorab zu schalten. In der heutigen Episode sprechen wir über Gewalt, Frauenfeindlichkeit, sexualisierte Gewalt, Vergewaltigung und Suizidgedanken. Dabei werden teilweise auch vulgäre und frauenverachtende Begriffe verwendet, die sich innerhalb der Szene etabliert haben. Falls diese Inhalte für euch aus irgendeinem der genannten Gründe belastend sind, hört euch die Folge bitte nur an, wenn ihr euch dazu auch in der Lage fühlt. Ansonsten findet ihr in den Shownotes Organisationen, an die ihr euch wenden könnt, falls ihr betroffen seid und Hilfe benötigt. Viel Spaß beim Zuhören und wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr eine positive Bewertung dalasst. Mein heutiger Gast ist Journalistin, Autorin und ausgewiesene Expertin für die Incel-Bewegung. Mit ihrem Buch Incels – Geschichte, Sprache und Ideologie eines Online-Kults hat sie das erste umfassende deutschsprachige Werk vorgelegt, das nicht nur die Ursprünge und Ideologie dieser frauenfeindlichen Subkultur beleuchtet, sondern auch deren Verbindungen zu Rechtsextremismus und Gewalt aufzeigt. Ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch und heiße Sie herzlich willkommen, Veronika Kracher.
Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Im Moment arbeiten Sie ja an Ihrem neuen Buch mit dem Thema misogyne Hasskampagnen. Ein Thema, das also sehr viele Überschneidungen auch mit Incels hat und worüber wir heute sprechen werden. Vielleicht möchten Sie in aller Kürze gerade darauf eingehen, worum es in Ihrem neuen Buch geht, an dem Sie gerade arbeiten.
Auch hier beschäftige ich mich wieder mit belastenden Dingen im Internet. Ich arbeite zu misogynen Hasskampagnen, zum Beispiel Gamergate oder die Schmierenkampagne gegen Amber Heard im Rahmen des Johnny Depp Amber Heard Prozesses. Also wir müssen darüber reden, dass es 2022 salonfähig war, sich über ein Opfer häuslicher Gewalt lustig zu machen. Und genau, wie eben diese misogynen Hasskampagnen als Mittel in einem rechten Kulturkampf benutzt werden. Und generell stelle ich die Frage, warum eben digitale Räume es so einfach machen, misogynen Ressentiments einen derart freien Lauf zu lassen. Genau, das kommt Anfang 2026 im Verbrecherverlag raus und ich freue mich sehr, wenn Sie das kaufen würden.
Okay, dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema und zwar den Incels. Frau Kracher, wofür steht der Begriff Incel und was hat es mit dem Konzept Incel auf sich?
Der Begriff Incel ist die Kurzform für Involuntary Celibate, also unfreiwillig im Zölibat Lebende. Heute ist es mehr ein Synonym für eine von Misogynie, Selbsthass, patriarchalem Anspruchsdenken und Fatalismus zerfressene digitale Subkultur, aber das war nicht immer so. Die Incel-Bewegung wurde in den 90er Jahren von einer queeren Frau gegründet, als Selbsthilfegruppe für Menschen, die gerne eine Beziehung und Sex hätten, aber das eben nicht hatten und sich da zusammensetzen und darüber sprechen wollten, was etwas komplett Legitimes ist. Über die letzten 30 Jahre hat sich jedoch eine erschreckende Radikalisierung vollzogen, unter anderem durch Einflüsse des Imageboards 4chan oder frauenfeindlicher Foren wie Love Shy oder Pickup Artist Hate, deren Mitglieder in ihrem patriarchalen Anspruchsdenken gekränkte junge Männer sind, die der Ansicht sind, Frauen würden ihnen den Sex verweigern, weil durch den Feminismus alle Frauen oberflächliche, verkommene Schlampen sind, die niemals auf die Idee kommen, einen Mann zu daten, der nicht aussieht wie Pedro Pascal oder Chris Hemsworth.
Okay, das heißt also, die Incel-Szene war nicht immer diese hasserfüllte Bewegung, die sie heute ist, sondern es war ursprünglich mal als Selbsthilfegruppe gedacht und dann gab es eine starke Radikalisierung. Dann nochmal die Nachfrage, wie genau sieht die Ideologie der Incels heute aus? Wohingehend haben die sich radikalisiert?
Die Inselbewegung hängt der sogenannten Black Pill-Ideologie an, die ein Derivat der antifeministischen, antisemitischen und generell verschwörungsideologischen Red Pill-Ideologie ist, die zum Beispiel auch von großen Teilen der Alt-Right-Bewegung vertreten wird und eigentlich auch generell eine Chiffre für ein grundlegendes antifeministisches und chauvinistisches Mindset ist. Ich würde mal kurz die Red Pill-Bewegung zusammenfassen. Der Begriff kommt eigentlich aus dem Film Matrix, wo dem Protagonisten Neo eine rote und eine blaue Pille gegeben wird. Schluckt er die blaue, verbleibt er weiter als Schlafschaf in der Matrix. Schluckt er hingegen die rote, lüftet er den Schleier der Verblendung und sieht die Welt eben als die Dystopie, die sie wirklich ist. Red Piller sind der Ansicht, dass wir nicht in einem patriarchal strukturierten Kapitalismus leben, sondern in einer Gynokratie oder einem Feminat, wo der heterosexuelle weiße Cis-Mann von einem unerbittlichen feministischen Regiment unterdrückt wird, für jede noch so kleine Transgression direkt ins Feminismus-Gulag gesteckt, wo er dann den ganzen Tag Bell Hooks und Rolf Pohl lesen muss. Also es sieht wirklich ganz, ganz, ganz schlimm aus für heterosexuelle weiße Cis-Männer. Und schluckt man die rote Pille, erkennt man das eben, merkt, dass wir alle von Fake News und Woke Culture indoktriniert sind und dass eben auch der Feminismus den Mann seiner natürlichen, ihm innewohnenden Männlichkeit beraubt und ihn zu einem verweichlichten, degenerierten Soyboy und Kack machen möchte. Und genau, dagegen muss man sich wehren. Das Ironische ist natürlich, dass der Film Matrix von zwei Transfrauen gemacht worden ist und die rote Pille in Matrix ist auch rot, weil Östrogenpillen für Transfrauen zu dem Zeitpunkt in Form roter Tabletten angeboten worden sind. Die Red Pill-Ideologie verspricht ihren Anhängern, dass sie durch ein rigoroses Training und das richtige Mindset zum absoluten Alpha-Mann aufsteigen können, ihre Männlichkeit wiedergewinnen, Erfolg haben und dann kommen auch automatisch die Ladies, die sich ihm an die Brust werfen, weil, wie gesagt, alle Frauen sind in dieser grundlegend misogynen, sexistischen, queerfeindlichen Ideologie oberflächliche Schlampen, die nur auf große, attraktive Männer mit einem dicken Bankkonto aus sind. So Aspekte wie ein gemeinsamer Humor, gemeinsame Interessen, gemeinsame Werte, das ist für Frauen natürlich alles irrelevant, weil Frauen in dieser Vorstellung auch wirklich wertlos und die Red Pill-Ideologie geht davon aus, dass es eben das Patriarchat und die harte Hand eines Alpha-Mannes braucht, um eben als so eine Art soziales Korrektiv für das Weib zu fungieren, das eben durch die Moderne und den Feminismus von ihren natürlichen Werten als treue Tradwife und Mutter weggeführt worden ist. Bei Incels müssen wir uns vor Augen halten, dass Incels wirklich eine obsessive Beschäftigung mit dem eigenen Äußeren haben, die stellenweise wirklich auch in so Aspekten wie selbstverletzendem Verhalten oder Körperdysphorie mündet. Incels gehen nämlich davon aus, dass Frauen nur auf sehr attraktive Männer stehen, die sogenannten Chads, die Top 20% der Männlichkeitspyramide und gerade unattraktiven Männern eine tief sitzende Verachtung entgegenbringen. Incels gehen davon aus, dass sie unglaublich hässlich sind, basically Gollum oder der Elefantenmensch und deswegen niemals die Liebe und das Begehren einer Frau spüren werden. Und deswegen glauben sie, dass ihre Situation sowieso grundlegend zum Scheitern verurteilt ist. Sie sind unglaublich fatalistisch, deswegen auch dieser Begriff Black Pill und deswegen verbringen sie den größten Teil ihrer Zeit damit, sich in ihrem Elend zu suhlen und eben weiterhin sich in diesem Glauben festzuhalten, wie furchtbar ihre Situation ist. Im Großen und Ganzen ist das, was sie aber machen, die eigene Unsicherheit darüber, nicht hegemonialen Männlichkeitsforderungen zu entsprechen und sich unattraktiv zu fühlen, auf Frauen zu verlagern und Frauen dafür zu bestrafen. Weil es ist ja etwas anderes zu sagen, ich bin unattraktiv und ich leide darunter. Das ist ein legitimes Gefühl, das sehr viele Menschen haben und auch ja sehr viele Frauen. Oder zu sagen, weil ich unattraktiv bin, begehren Frauen mich nicht. Und das ist ein Zeichen dafür, dass Frauen alles oberflächliche Schlampen sind und dafür muss ich sie hassen.
Das heißt also, ganz zentral ist diese Vorstellung bei Incels, dass man sich selbst wahnsinnig unattraktiv findet. Und dass man gleichzeitig den Frauen und dem Feminismus die Schuld dafür gibt, dass unattraktive Männer heute gar keine Chance mehr haben, eine Partnerin zu finden. In dem Kontext schreiben sie ja auch über sogenannte Attraktivitätsskalen oder PSA-Skalen. Vielleicht können Sie darauf nochmal ganz kurz eingehen und erläutern, was es damit auf sich hat.
Incels haben ähnlich wie Pickup-Artists, also Pickup-Artists, das sind Männer, die sich als Dating-Coaches bezeichnen, die ihren Anhängern beibringen, wie man Frauen klar macht. In der Regel durch grenzüberschreitendes, manipulatives Verhalten. Auch Pickup-Artists bezeichnen sich oft der Red Pill-Ideologie zugehörig. Genau, die gehen davon aus, dass es quasi eine Attraktivitätsskala von 1 bis 10 gibt. Und bei der 10 sind eben die absoluten Supermodels, die Giga-Chads oder Giga-Stacys, Entschuldigung, wie Incels das nennen. Und unten sind dann eben die unattraktiven Loser. Und Incels glauben, dass früher vor der sexuellen Revolution das Prinzip des sogenannten Looks-Matching existiert hätte. Nämlich, dass jeder Mann eine Partnerin seines Attraktivitätslevels zugesprochen bekommen hätte. Und alle waren glücklich. Dann kam aber die sexuelle Revolution und Frauen konnten sich ihre PartnerInnen eigenständig aussuchen. Und damit begann der Untergang, weil, wie gesagt, Frauen alles hypergam und oberflächlich. Und dann haben die sich den 20 attraktivsten Prozent der Männern, eben den Chads, an die Brust geschmissen und der Rest der Männer ging leer aus. So die mittlere Stufe, so die Beta-Males, die konnten dann eventuell noch Partnerinnen für sich ergattern durch Sachen wie Geld oder auch, wenn Frauen dann ihren sogenannten sexuellen Marktwert aufgebraucht haben, also eben älter sind und bereits sehr viele Partner hatten und demzufolge nicht mehr jung und begehrenswert sind. Aber trotzdem, die Incels so am Boden des Fasses gehen trotzdem leer aus und werden für immer einsam sein. Und diese ganze Ideologie zeigt ja auch so die der Red Pill als auch Black Pill Bewegung inhärente Frauenfeindlichkeit auf, dass Frauen eben ausschließlich als Objekte gesehen werden und ihr Wert in Anführungsstrichen an Attraktivität oder Jungfräulichkeit festgemacht wird. Was eben auch aufzeigt, dass Frauen nicht als Subjekte betrachtet werden, sondern eben nur als Objekte. Und das ist ein roter Faden, der sich halt auch durch diese ganzen Bewegungen durchzieht.
Daran zeigt sich ja schon relativ viel über das Frauenbild von Incels. Vielleicht wollen Sie darauf noch mal ein bisschen detaillierter eingehen. Welche Vorstellung, welches Bild haben Incels von Frauen?
Die Frauenverachtung von Incels offenbart sich bereits in den Begriffen, mit denen sie Frauen bezeichnen. Dazu zählt zum Beispiel Femoid oder Foid, die Kurzform für Female Android, was alleine schon sagt, Frauen werden nicht als Menschen gesehen. Hole für Loch oder Toilet. Frauen werden auch hin und wieder mit dem Pronomen it kategorisiert, weil ja sie nicht als Menschen betrachtet werden. Incels machen Frauen im Großen und Ganzen für all ihr Elend verantwortlich. Frauen sind, wie ich bereits angesprochen habe, ausschließlich darauf fixiert, mit attraktiven Männern zu schlafen oder Beauty-Produkte zu konsumieren oder Incels zu hassen. Incels gehen auch davon aus, Frauen spüren das irgendwie, wenn jemand ein Incel ist. Alle Frauen haben so einen Incel-Radar und sind sie gemein zu Incels. Auf Incel-Foren liest man dann auch regelmäßig so Beiträge wie eine Frau hat mit mir geflirtet, aber das hat sie nur gemacht, um mir zu zeigen, was ich verpasse. Also da sieht man halt auch so, wie der eigene Selbsthass quasi schon paranoide Züge annimmt. Also Frauen merken das und deswegen wollen sie mich fertig machen. Was dann auch dazu führt, dass gar nicht mal mehr gesehen werden kann, dass eine Frau den User des Forums, der das schreibt, attraktiv findet. Gleichzeitig gehen Incels aber auch davon aus, dass sie ein Anrecht auf eine Partnerin und Sex hätten, weil das eben jedem Mann zustehen sollte. Und verurteilen Frauen eben dafür, dass sie ihnen das nicht geben, weil Frauen Besseres zu tun haben, als mit dahergelaufenen Frauenhassern zu schlafen. Incels schreiben häufig darüber, dass alle ihre Probleme mit einem Schlag gelöst werden, wenn sie eben eine liebende Partnerin hätten, die aber auch, wie gesagt, nichts anderes ist als eine Projektionsfläche für, jemand, der dir Bestätigung und Sex gibt, also dann nie wirklich ein eigenes Subjekt. Im Großen und Ganzen haben Incels eben dieses ganz starke Anspruchsdenken, nämlich mir steht, Frauen müssen mir Sex geben, aber sie tun das nicht. Und deswegen ist es legitim, sie zu hassen. Der Frauenhass von Incels artikuliert sich in ihren Foren auch regelmäßig darin, dass sie sich über misogyne Gewalt wie Femizide freuen, dass sie Bildmaterial und Videomaterial und Erzählungen teilen von Fällen, dass Frauen Gewalt angetan worden ist, dass sie offen zugeben zu Pornografie, zu Vergewaltigungspornografie, zu masturbieren und eben im Schlimmsten und so weiter. Ein Aspekt, den wir auch bei Incels haben, ist so sich selber zu trainieren, Frauengewalt anzutun. Das können jetzt irgendwelche gemeinen Kleinigkeiten sein, wie sich in der Supermarktkasse vordrängeln, aber steigert sich dann eben zu sexueller Belästigung, zu jemandem Kaffee ins Gesicht schütten. Und das Ziel soll dann eben auch der misogyne Terrorakt sein. Wir hatten letzte Woche in Nashville ein School-Shooting, bei dem ein Mädchen ermordet worden ist. Und der Täter kam auch sowohl aus der akzelerationistischen, also rechtsextremen Terrorismusbewegung und auch aus der Incel-Bewegung. Er hat sein Manifest zum Beispiel auch als N-Wort-Cell-Manifest bezeichnet. Incel-Terroranschläge haben bereits über 60 Menschenleben gekostet. Der erste fand 1989 bereits in Kanada statt.
Okay, was mir noch nicht ganz klar ist dabei, ist, welches Ziel hat ein Incel? Geht es darum, irgendwann sich von diesem Incel-Sein zu befreien, quasi auf der Skala nach oben zu steigen? Oder geht es einfach nur darum, Gleichgesinnte zu finden und sich gemeinsam in diesem Mitleid zu suhlen?
Das ist super interessant, weil so relativ lange, bis zur Mitte der 2000er Jahre, war Incel mehr so die Beschreibung eines temporären Zustandes. Es gab 2001 die erste Studie zur Incel-Bewegung von Elizabeth Connelly, heißt die Soziologin, glaube ich, wo der Begriff Incel für alle Menschen galt, die länger als 6 Monate keine sexuelle Beziehung hatten, obwohl sie gerne eine gehabt hätten. Worunter dann zum Beispiel auch verheiratete Paare fielen, die gerade zum Beispiel aufgrund eines neugeborenen Kindes oder so etwas keinen Sex haben. Also Incel war früher ein temporärer Zustand, dem man dann auch stellenweise auch durch so Selbstoptimierungssachen, die ein bisschen schwierig waren, aber eben noch kein Vergleich zu dem, was wir heute haben, entkommen konnte. Dann aber seit Mitte der Nullerjahre entwickelte sich die Vorstellung, dass Incels eben ein permanenter Zustand ist. So, das Inceltum ist in deinen Körper eingeschrieben. Incels sagen von sich selbst, sie hätten die genetische Lotterie verloren. Und ja, deswegen können sie dem auch nicht entkommen. Es gibt dann zwei Möglichkeiten, nämlich Rope or Cope, also der Suizid, oder eben Coping-Mechanismen finden. Und das ist dann entweder sich in Foren suhlen und sich selber hassen und sich mit seiner Echokammer darin bestätigen, dass es niemanden auf der Welt gibt, der schlimmere Unterdrückung erfährt als unattraktive Männer. Oder dann doch die Erlösung im Terrorakt, nämlich auch durch die Vernichtung dessen, von dem das eigene vermeintliche Leid ausgeht. Also attraktive Frauen und Männer, die Sex haben. In einigen Manifesten oder Forenbeiträgen finden wir dann natürlich auch Vorstellungen der idealen Inselgesellschaft. Aber dazu bräuchte es erstmal eine politische Organisation und das sehe ich zum Glück nicht.
Okay, das heißt, letztlich sind die Ziele, die Incels damit verfolgen, auch immer individuell oder gibt es ein allgemeines, übergeordnetes Ziel?
Das primäre Ziel ist die Wiedergutmachung der Kränkungssexlosigkeit.
Dann lassen Sie uns jetzt ein bisschen über die historische Perspektive sprechen. Sie schreiben in Ihrem Buch ja darüber, dass aus heutiger Perspektive es bereits seit den 90ern Attentate gibt, die sich durchaus dem Incel-Spektrum zuordnen lassen. Vielleicht können Sie darauf einmal eingehen und dann zu einem ja sehr entscheidenden Incel-Attentat kommen, das in der Szene eine sehr große Bedeutung hat, und zwar das Attentat von Isla Vista, Kalifornien 2014.
Der erste Incel-Terroranschlag fiel jetzt noch nicht unter den Begriff, weil es den noch nicht gab. Aber der Täter hat an seiner Universität gezielt weibliche von männlichen Studierenden selektiert und die dann erschossen und auch in seinem Manifest geschrieben, dass Feminismus die Ursache all seiner Lebensprobleme wäre. Der Anschlag von Santa Barbara 2014 ist, wie Sie gesagt haben, der zentrale Incel-Anschlag, auch aufgrund des veröffentlichten Manifests des Täters. Der Täter hat ein 140 Seiten langes Manifest unter dem edgy Titel My Twisted World veröffentlicht, in dem er dann auch haarklein darlegt, welche Kränkungen er erfahren hat, die ihn dann zu dem Anschlag, bei dem er 6 Menschen ermordet hat, sowohl mit seinem Auto angefahren als auch erschossen und anschließend dann die Waffe gegen sich selbst gerichtet. Die Sache ist, der Täter kommt aus einer extrem privilegierten Familie. Seine Eltern sind beide im Filmgeschäft tätig, seine Mutter hat für George Lucas gearbeitet. Er ist in einem riesigen Haus aufgewachsen und er war auch objektiv nicht unattraktiv. Er beschreibt in dem Manifest ziemlich genau seinen eigenen Unwillen, mit empathisch mit seiner Umwelt zu reagieren. Er geht davon aus, alles muss sich nach mir richten, meine Wünsche erfüllen, aber ich selbst habe kein Interesse daran, meine Mitmenschen als Subjekte zu betrachten, denen ich mich empathisch und auf Augenhöhe begegne. Er beschreibt sich selber als Supreme Gentleman, der der Welt eigentlich intellektuell überlegen ist. Aber das wird eben von seiner Umwelt nicht gesehen. Ansonsten hätte er doch lauter Freundinnen, die ihn lieben. Aber nein, die schlafen alle nur mit diesen Sportlern oder noch schlimmer, mit schwarzen Männern. Also wir haben auch so einen nicht unbeträchtlichen Rassismus, vor allem gegen Schwarze, in diesem Manifest. Und ja, was sich halt wirklich durchzieht, ist so dieses selbstmitleidige Thematisieren jeder noch so kleinen Kränkung, die als ganz, ganz, ganz schlimmer Angriff auf seine Person wahrgenommen wird. Und letztendlich ist so die Quintessenz so, mir steht eigentlich eine perfekte Welt zu, aber ich habe sie nicht, weil Frauen und der Feminismus mich nicht lieben und mich nicht respektieren und mich nicht als der Supreme Gentleman sehen, als den ich mich sehe. Und so, und gleichzeitig ist eben der Täter ganz stark von Anerkennung seines Umfelds abhängig und so diese Diskrepanz aus dieser narzisstischen Selbstüberhöhung und dieser Kränkung, dass die eben mit der Realität clasht, ist dann so unaushaltbar, dass er zu dem Schluss kommt, hier, ich muss die Welt dafür bestrafen, dass ich nicht das bekomme, was ich will, nämlich ein hot blonde girlfriend, was er halt auch immer wieder so im Text schreibt. Und das wurde dann eben durchaus zu so einer Bibel innerhalb der Incel-Community. Auch 2 nachfolgende Attentäter, einmal in einem Community College in Oregon 2015, als auch der Lastwagenanschlag in Toronto 2018, haben sich in ihren Manifesten oder Aussagen explizit auf den Täter von Santa Barbara bezogen.
Okay, das heißt, auf eine Art haben wir es da natürlich mit der extremsten Variante des Incel-Seins zu tun, weil da tatsächlich dann die Ideologie in Gewalt überführt wird, die dann an Frauen ausgeübt. Wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen und uns angucken, wie sieht es in solchen digitalen Imageboards denn aus? Also bevor es zu einem solchen Anschlag kommt. Für Menschen auch, die sich da noch nie auf so einem Imageboard bewegt haben, vielleicht können Sie mal so ein Bild zeichnen, wie sieht es auf so einem Imageboard aus? Womit wird man da konfrontiert? Was für Content bekommt man da zu sehen? Und worüber tauschen sich Incels dort aus?
Also es sind Echokammern, in denen die User sich auch einfach gegenseitig in ihrem Selbst- und Weltbild bestätigen. Wir haben eine ganz starke Normalisierung von Frauenhass, wir haben eine Glorifizierung von Gewalt. Wir haben aber auch Gespräche über einen Alltag, also so, welche Musik hörst du, welche Bücher liest du, welche Videospiele spielst du, wie war dein Tagesablauf? Also es gibt ja auch einen Sinn von Community. Das Problem ist eben, es ist eine Community, die den User eben permanent auch in seinem absolut destruktiven, nihilistischen Selbstbild bestätigt. Wenn wir über Incels reden, müssen wir auch eindeutig sagen, diese Community schadet den Usern selbst, weil diese permanente Beschäftigung mit dem eigenen Elend und auch den eigenen äußerlichen Makeln schlicht und ergreifend in psychischen Krankheiten resultiert. Es gibt ein Inselforum, das sich mit dem sogenannten Looks-Maxing beschäftigt, also wie man das eigene Äußere verbessern kann. Andere Insels sagen, das ist alles vergebliche Liebesmühe, weil Frauen merken das, wenn du Schönheitsoperationen hattest. Wer kennt's nicht, man hat so ein Schönheits-OP-Radar. Und dann posten User Bilder von sich und andere User sagen dann, was man eben optisch verbessern soll. Und da wird dann auch jeder Makel mit der Lupe gesucht und seziert. Es gibt Incels, die sagen, sie finden keine Freundin, weil ihr Handgelenk zu schmal ist. Und so, ich weiß nicht, Handgelenke sind jetzt auf der Skala dessen, worauf ich beim Dating achte, relativ weit unten. Und das steht natürlich auch der Entwicklung von einem selbstbewussten und sich selbst mit Liebe begegneten Bewusstsein so diametral entgegen. Ein Beitrag, der mir immer noch im Kopf bleibt, ist von einem User, der bei sich selbst zu Hause versucht hat, eine Operation durchzuführen, wo er sein Wangenfett entfernt und Bilder davon gepostet hat. Und das ist einfach ein sehr schlimmer Ausmaß von Selbstverletzung. Also genau, wir haben halt einmal den Aspekt, dass ein Selbsthass kultiviert wird und dann eben auch der Aspekt von so einer Opfermentalität, also die Gesellschaft und vor allem die Frauen sind schuld daran, dass es mir schlecht geht. Also es wird überhaupt keine Selbstverantwortung übernommen. Und das ist auch was wir in dem Manifest des Täters von Santa Barbara sehen. So, er ist immer komplett passiv. Er ist nie schuld daran, dass Menschen ihn nicht mögen. Es gibt so ein Beispiel, da läuft er über den Campus in seinem neuen Designerhemd und wartet darauf, dass Frauen ihn ansprechen. Und als das dann nicht passiert, nimmt er das als Beweis dafür, dass Frauen ihn nicht begehren. Und genau, also wir haben halt, wie gesagt, so diese unglaublich passive Opfermentalität, also dass wirklich keinerlei Selbstverantwortung für die eigene Situation übernommen wird. Oder dass sie eben damit gerechtfertigt wird, dass man unattraktiv ist und demzufolge sowieso alles verloren ist. Und so dieser Tenor an Fatalismus und halt auch einfach Depression ist sehr, sehr bitter zu lesen. Und dann kommt eben noch so dieser unglaublich ekelerregende, zynische Hass auf Frauen, queere Menschen, Jüdinnen und Juden. Es ist eine weit verbreitete Fehlannahme, dass Incels eine weiße Community sind. Nein, also es ist eine ethnisch sehr diverse Community. Der Täter von Nashville, jetzt im Januar das School-Shooting begangen hat, der war zum Beispiel schwarz. Aber wir haben halt bei Incels of Color einen sehr starken internalisierten Rassismus, der auch, also wo dann auch gesagt wird, ich finde keine Partnerin, weil alle Frauen sind inhärent rassistisch. Bei weißen Incels haben wir aber auch einen sehr starken Rassismus gegen Nicht-Weiße, wo dann eben dieses Narrativ aufgemacht wird, ja, Frauen begehren eigentlich nur hyperpotente schwarze oder arabische Männer. Also wir finden ja halt auch einfach eine starke Verschränkung von gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeiten. Wir haben viel antisemitische Verschwörungsnarrative nach dem 7. Oktober, also der 7. Oktober 23 mit dem islamistischen Massaker der Hamas wurde stark glorifiziert, weil jüdische Frauen ermordet und vergewaltigt worden sind. Da wurde auch Videomaterial von der Hamas geteilt. Das fiel dann unter die Kategorie Life Fuel. Life Fuel bedeutet in der Insel-Szene etwas, was mir Lebenswillen schenkt. Und das sind dann Erzählungen oder Material bezüglich Gewalt gegen Frauen. Frauen haben es verdient, dass man ihnen Gewalt antut, so die Insel-Ideologie, weil sie schlafen nicht mit mir. Und deswegen, naja, ist es legitim, sie zu beleidigen, zu vergewaltigen oder zu töten. Und das macht mir Freude.
In Ihrem Buch schreiben Sie ja auch über Memes. Welche Bedeutung haben Memes für die Incel-Szene?
Die Incel-Subkultur ist eine digitale Subkultur, die eben auch unter anderem von dem Imageboard 4chan, das einfach sehr stark mit moralischen Grenzüberschreitungen kokettiert und das auch sehr quintessential für die Entstehung von Internetkultur ist, was ich sehr neutral sage in dem Fall. Und deswegen hat man halt auch einfach so diesen starken Einfluss von digital digitaler und Meme-Kultur in der Inselszene. Memes sind jetzt erstmal ganz neutrale Zeichen, die mit Inhalt gefüllt werden können. Auch wenn es einige Memes gibt, die jetzt aus einer Rechten kommen, sind Memes weitestgehend neutrale Zeichen, die mit Inhalt gefüllt werden können. Und auch eher rechte Memes können feministisch oder links subversiv umgedreht werden. Das ist das Coole an Memes. Es gibt aber auch eine ganze Reihe Memes, die eben darauf ausgelegt sind, Geschlechterbilder zu vermitteln und die damit auch mit sehr flachen Stereotypen arbeiten. Zum Beispiel die gottesfürchtige Tradwife oder die Onlyfans-Userin, die nichts anderes tut, als darauf zu warten, dass Männer ihr Geld für Tittenbilder spenden. Und natürlich wird dann auch über diese Bilder, genauso halt auch wie über eine bei Incels sehr spezifische Sprache, Ideologie transportiert. Memes haben ja auch immer, und das ist ja auch etwas, was in memetischer Kriegsführung von der Alt-Right ganz stark genutzt wird, das Ziel, dass sich der Betrachter mit ihnen identifiziert. Und dann hat man eben den Aspekt, dass dann Memes geschaffen werden, die sich an den Incel als Adressaten richten, wo dann eben der gekränkte Incel angesprochen wird und die weibliche Figur in dem Meme dann die ihn dann verlässt und verrät und enttäuscht. Und das sorgt dann dafür, dass der Betrachter dieses Meme sieht und sich denkt, oh ja, das ist mit mir passiert. Und daraus dann abstrahiert, dass quasi alle Frauen so sind wie diese oberflächliche misogyne Karikatur in dem Meme. Das führt dann auch zu einer Meme-Kultur, in der eben Frauen als auch Queere und da vor allem Transpersonen einfach nur als Stereotype Abziehbilder für misogyne und queerenfeindliche Ressentiments funktionieren.
Das heißt, letztendlich erfüllen Memes quasi zwei Zwecke. Einerseits geht es darum oder soll es darum gehen, die Ideologie zu vermitteln. Andererseits erfüllen Memes auch quasi eine Funktion für die Insel selber. Insofern, dass sie Coping-Mechanismen sind, also Bewältigungsmechanismen.
Ja, ein Coping-Mechanismus und halt auch etwas, was zu einer Identifikation einladen soll.
Okay, das heißt, diese Image-Boards, die Memes, alles, was da vorherrscht, was wir jetzt gehört haben, das hat ja auch so eine gewisse strafrechtliche Relevanz hier und da. Also die Dinge, die da geteilt und geäußert werden, sind wirklich antidemokratisch. Deshalb jetzt mal der Übergang von da. Welchen Bezug haben Incels zur Demokratie? An welchen Punkten sind sie demokratiefeindlich, verfassungsfeindlich? Wie sieht es da genau aus?
Also wenn es nach Insel geht, fing der Untergang der Welt mit dem Frauenwahlrecht an. Frauen wird eben generell die Möglichkeit zu einer gesellschaftlichen Partizipation abgesprochen, weil Frauen halt auch eine Fähigkeit zum intellektuellen Denken oder zum politischen Denken abgesprochen wird. Queere Menschen werden als psychisch krank betrachtet und demzufolge auch einfach damit von politischen Diskursen ausgeschlossen. Wir haben einen ganz starken wir haben bei Incels, die nicht schwarz sind, auch einen sehr starken anti-schwarzen Rassismus, wo dann eben Narrative vertreten werden, dass auch schwarze Menschen quasi nicht in der Lage sind, an einem demokratischen Diskurs zu partizipieren, wo dann auch gerade im US-amerikanischen Raum stellenweise eine Sklaverei verteidigt wird. Also das sind erstmal so die Grundlagen. Dann haben wir natürlich auch noch das Ding, dass Incels der Ansicht sind, dass sie eben intellektuell überlegen sind, dass sie die Supreme Gentlemen sind. Wir finden im Manifest des Täters von Santa Barbara dann die Vorstellung seiner Idealwelt und die wird von einer intellektuellen, männerbündischen Elite regiert, die sowieso am besten weiß, was für die Gesellschaft läuft und der Rest ist daran glücklich und Frauen werden in einer Art Konzentrationslagern gehalten. Und das Interessante und Bittere ist, diese Vorstellung von einer männlichen intellektuellen Elite, die finden wir nicht nur bei Incels. Das ist auch so ein Punkt, der ganz integral ist in der Vorstellung des sogenannten Neo-Reactionary Movements, einer Ideologie, die ganz stark von so Silicon Valley Tech-Milliardären vertreten wird, die entwickelt wurde von Curtis Yarvin, einem rechtsradikalen Blogger, und der unter anderem Personen wie J.D. Vance anhängen, der Vizepräsident der USA, oder Peter Thiel, einer der Geldgeber von J.D. Vance, reichsten Männer der Welt und eben auch prominentesten Gesichter dieser reaktionären, hyperlibertären Tech-Bewegung, die eben ganz konkret sagen, wir brauchen keine keine Demokratie, wir brauchen keine Mitbestimmung, wir brauchen eine intellektuelle, männerbündische Elite, der der Welt sagt, wo es lang gehen soll.
Und diese intellektuelle, männerbündische Elite, wenn man das in ein Gesellschaftssystem überführen würde, wie würde das dann aussehen? Also möchten die Incels die Demokratie abschaffen?
Also die Incel-Community ist politisch nicht organisiert. Aber was, worüber ich sprechen sollte, ist, wir haben Nick Fuentes. Nick Fuentes ist ein Rechtsextremist und Incel, der unter anderem auch mit Donald Trump zu Abendessen war. Nachdem Donald Trump zum Präsidenten gewählt worden ist, gab es einen Livestream von Nick Fuentes, der sehr viral gegangen ist. Er sitzt hohnlachend vor seiner Kamera und kann sich ihm vor Begeisterung kaum halten. Er ist komplett ekstatisch und schreit in die Kamera, dass es für die Frauen jetzt vorbei ist. Und dann prägt er diesen Satz, your body, my choice, forever. Also man sieht halt einfach diese sadistische Freude und Häme, die sich so durch seinen ganzen, so durch seinen ganzen Körper und so durch seine ganzen Bewegungen zieht. Und auch nachdem Fuentes diesen Satz gesagt hat, gab es laut Recherchen des der NGO Institute for Strategic Dialogue, die sich mit Online-Radikalisierung befassen, einen rapiden Anstieg von digitaler misogyner Gewalt auf Social Media. Und auch dieser Satz wurde einfach regelmäßig gepostet, gerade unter Beiträge von FeministInnen, die Angst hatten über, die halt Angst vor den kommenden 4 Jahren haben. Also wir haben einfach so diese unglaubliche, also wie ich gesagt habe, es geht Incels, so das Ziel von Incels ist die Wiedergutmachung ihrer narzisstischen Kränkung, Sexlosigkeit, und dass sie die an Frauen auslassen müssen. Und dass eben auch Donald Trump zum Präsidenten gewählt worden ist und wir einfach 4 Jahre an einer patriarchalen politischen Agenda auf uns zurollen. Also, und dass uns einfach 4 Jahre einer extrem patriarchalen Präsidentschaft drohen. Allein schon das ist halt Live-Fuel so. Das ist Ausdruck von, also Nick Fuentes, der ein Incel ist, hat sich mit Donald Trump zum Essen getroffen. Das ist etwas, das dürfen wir nicht unter den Teppich kehren. Und es gibt Beiträge von Incels in ihren Foren, wo sie über ihre ideale Gesellschaft sprechen. Und die alle lassen sich darauf reduzieren, dass man eben einen permanenten Zugang zu Sex hat und dass Frauen nichts wert sind und dass es auch eine Vorstellung von eben Zweigeschlechtlichkeit gibt. Also es gibt keine queeren Existenzen. Das Ding ist, das alles ist jetzt nicht kohärent. Es gibt jetzt kein Inselparteiprogramm, sag ich mal. Also viele denken auch gar nicht irgendwie in so einer Zukunft von, was ist die ideale Inselgesellschaft. Wie gesagt, wir haben zum Beispiel das Manifest des Täters von Santa Barbara. Wir haben Postings in Foren. Wir haben einzelne Protagonisten der Insel-Szene, die ein bisschen bekannter sind, die dann so ihre Vorstellungen größer veröffentlichen. Also da gibt es Variationen. Was wir eben haben als wiederkehrendes Moment, ist eben das von absoluter Herrschaft über den weiblichen Leib. Und das ist das, was sich durchzieht, auch wenn es stellenweise ideologische Unterschiede gibt. Also es gibt dann zum Beispiel Incels, die sich als marxistische Incels bezeichnen und die sagen, Frauen sind eigentlich gesellschaftliche Güter und diese gesellschaftlichen Güter müssen kollektiviert werden. Das bedeutet, jedem Mann steht quasi ein Government Assigned Girlfriend zu. Und ich weiß nicht, also ich hab meinen Marx zumindest so ein bisschen gelesen. Nein, so funktioniert das nicht. Frauen sind keine Güter, die kollektiviert werden können. Dann haben wir zum Beispiel eine Glorifizierung von Islamismus. Wir haben auch einige Fälle von Incels, die dann sagen, sie wollen zum Islam konvertieren, weil Islamismus ihnen eine Partnerin verspricht. Das nennt sich dann Islam-Maxing. Was natürlich halt auch inhärent so muslimfeindlich ist, weil der Islam als so dieser monolithische Block gesehen wird, der eigentlich nur islamistisch ist. Und bei diesem Islam-Maxing werden dann eben Gesellschaften wie Afghanistan als Idealbild gesehen. Oder wir haben dann auch, also ein Posting ist mir sehr in Erinnerung geblieben, das wurde von einem Mann verfasst, der mehrere sogenannte Pedocell-Foren betrieben hat. Ich glaube, ich muss nicht näher darauf eingehen, was dort für Material geteilt worden ist, der inzwischen inzwischen auch zum Glück im Gefängnis verstorben worden ist. Der war im Gefängnis, weil er eine 12-Jährige entführt hat. Und genau, und dieser Mann, der halt auch in sogar für Teile der Inselszene zu krass ist, weil er ja ein, weil er Vergewaltigung von Minderjährigen propagiert, dessen Idealbild war dann auch wirklich so eine Gesellschaft, in der Frauen wie eine Mischung aus Tieren und Sexpuppen behandelt werden und der dann auch wirklich elaborierte Fantasien ausartikuliert hat, dass Mädchen von klein auf zu Sexsklavinnen für Incels erzogen werden müssen. Also wir haben eine ganze Bandbreite.
Wo Sie ja auch schon mehrmals darauf zu sprechen gekommen sind, ist der Rechtsextremismus. In welchem Verhältnis steht die Inselbewegung zum Rechtsextremismus? Können Sie das nochmal genauer erläutern?
Nach dem Terroranschlag von Halle 2019, das war das erste Mal, als der Begriff Insel auch wirklich groß in deutschsprachigen Medien thematisiert worden ist. Und bei mir tatsächlich auch permanent das Telefon klingelte mit der Frage, war der Täter ein Insel? Und ist auch ein super unangenehmes Gefühl für mich war, dass meine Arbeit Reichweite erfahren hat, nachdem zwei Menschen in einem Terroranschlag ermordet worden sind. Der Attentäter von Halle hat zumindest ein Lied in seiner Playlist, in seinem Livestream gehabt, wo dem Attentäter von Toronto gehuldigt worden ist und das von einem Incel-Rapper geschrieben wurde. Und sagen wir es mal so, wer einen Terroranschlag begeht, lässt nicht die Spotify-Zufalls-Playlist laufen. Nicht alle Incels sind rechtsextrem, aber wir haben eben immer wieder Parallelen. Wie gesagt, der School-Shooter von Nashville letzte Woche hat sich auf akzelerationistischen Terrorismus bezogen. Das ist eine Unterform von Rechtsterrorismus. Wir finden in Inselforen sehr starke Verbreitung von antisemitischen Verschwörungsnarrativen, unter anderem dem Verschwörungsnarrativ des großen Austauschs. Ein Attentäter, der 2017 an seiner Schule in New Mexico einen Anschlag begangen hat, war Insel als auch Rechtsextremist und war zum Beispiel mit dem Attentäter von München, der am Olympia-Einkaufszentrum einen rechtsextremistisch motivierten Anschlag verübt hat, in Kontakt. Also nicht alle Insels sind Rechtsextremisten, aber es gibt regelmäßig Parallelen. Außerdem ist eben ein ganz wichtiger Aspekt, dass Antifeminismus, der grundlegender Bestandteil von Insel-Ideologie ist, auch immer ein strukturell antisemitisches Verschwörungsnarrativ ist. Antifeminismus besagt ja, wir Männer werden unterdrückt und der Feminismus ist schuld. Und das führt dann in der Regel zu der Frage, ja, aber wer steckt denn hinter dem Feminismus? Und das sind dann in der Regel die Juden. Und deswegen führt dann auch Antifeminismus sehr häufig in das rechtsextreme Verschwörungsnarrativ des großen Austauschs, was besagt, Juden verweichlichen westliche Männer, damit die sich nicht gegen eindringende Flüchtlinge wehren können, und gleichzeitig schippern Juden, vor allem Georg Soros, Flüchtlinge in die USA und Europa. Und dann haben wir eben durch den Feminismus einen Rückgang der Geburtenraten, was zum Beispiel auch der Attentäter von Halle zu Beginn seines Livestreams gesagt hat. Und wir weißen Männer können uns nicht mehr gegen Flüchtlinge wehren und Geflüchtete kriegen eben mehr Kinder und das führt dann eben zu diesem großen Austausch. Und deswegen müssen wir auch, wenn wir von gekränkter Männlichkeit und Antifeminismus und Queerfeindlichkeit reden, müssen wir halt sehen, wie gut diese Ideologien als Türöffner in eine radikale und extreme Rechte funktionieren. Deswegen ist ein Kampf gegen Rechtsextremismus, der die Geschlechterfrage nicht auf dem Schirm hat, ist nichts wert. Also ein Kampf gegen Rechtsextremismus muss auch immer feministisch sein.
Okay. Was genau können wir jetzt als Gesellschaft tun und dagegen unternehmen, um uns davor zu schützen?
Das Problem ist ja, dass die Ideologie der Incels anhängen jetzt keine Sache von so ein paar Trotteln im Internet ist. sondern die Grundlagen dieser Ideologie, nämlich der Glaube, man hätte ein Anrecht auf Sex und den weiblichen Körper. Das ist ja grundlegend in einer patriarchalen Gesellschaft verankert. Ich meine, in Deutschland haben wir seit 1997 die Tatsache, dass Vergewaltigung in der Ehe strafbar ist. Also bis vor ein paar Jahrzehnten gab es noch die Vorstellung, der Ehemann hat ein Anrecht auf Sex und die Frau muss ihm das geben. Auch so die Tatsache, dass Vergewaltigung in der Regel in Partnerschaften stattfinden. Die Tatsache, dass wir jeden zweiten Tag einen Femizid in Deutschland haben. Die Tatsache, dass in Deutschland jede dritte Frau, glaube ich, mindestens einmal in ihrem Leben sexuelle Gewalt erfährt. So. Das wird alles nicht von Incels ausgeübt, sondern von ganz normalen Nachbarn, Kumpels, Arbeitskollegen, Partnern. Und das alles ist eben in diesem Glauben begründet, ich als Mann habe es verdient, dass sich eine Frau mir unterwirft, dass ich sie ficken kann, dass sie mir Anerkennung und Zuneigung und Sex schenken muss. Und wenn sie das nicht macht, wenn sie es wagt, unabhängig sein zu wollen, dann hole ich mir das eben durch Gewalt. Also ich denke, wenn man sagt, was können wir gegen Incels tun, dann ist dann verlagert das so ein bisschen das grundlegende Problem von patriarchaler Gewalt und patriarchalem Anspruchsdenken auf so eine kleine Subkultur im Internet, anstatt dass sich halt wirklich so jeder heterosexuelle, cisgeschlechtliche Mann mal die Frage stellt, was habe ich eigentlich mit einem Incel gemein? Weil eben, wie gesagt, so die Grundlagen der Incel-Ideologie in der cis-männlichen Sozialisation als auch in der patriarchalen Gesellschaft angelegt sind. Und deswegen muss halt dieser Kampf auf eine sehr fundamentale Art und Weise funktionieren. Ich denke, es wäre erstmal etwas sehr Wichtiges, entsprechende Formen zu deplattformen oder auch Influencer wie Andrew Tate, die Incel-ähnliche Ideologie an ein großes Publikum an jungen Männern schmackhaft machen und das verbreiten. Aber wir müssen halt generell dafür sorgen, dass wir brauchen feministische Pädagogik, wir brauchen feministische Politik. Wir müssen einfach Jungen von klein auf vermitteln. Also es ist ja so, dass die Vorstellung von Männlichkeit auf der systematischen Abwertung und Erniedrigung des Weiblichen und Queeren aufgebaut ist. Wir müssen eine Gesellschaft entwickeln, in der halt auch Jungs lernen, keine Täter zu werden, in der Jungs lernen, Frauen als Subjekte zu betrachten. In der wir nicht mehr diese systematische Abwertung und Ausbeutung von Frauen und queeren Menschen haben. Also wir müssen grundlegend das patriarchale Geschlechterverhältnis überwinden, weil solange es das gibt, wird es immer Jungen geben, die sich zu einer Insel-Community hingezogen fühlen.
Okay, das heißt letztendlich sagen Sie, es ist vor allem ein Symptom einer allgemein patriarchalen Gesellschaft und unsere Antwort müsste in erster Linie auch sein, dem durch bessere Präventionsarbeit zu begegnen, damit es für nachkommende Generationen gar nicht erst dazu kommt, dass solche Probleme entstehen. Dann jetzt aber trotzdem nochmal die Nachfrage, was genau sollte man mit den bestehenden Problemen, also bestehende Foren, die bestehende existierende Bewegung, die Incels, die es bereits gibt, wie sollte man damit umgehen und was sollte man im Hinblick darauf tun und dagegen unternehmen?
Also natürlich ist es wichtig, diese Foren oder auch entsprechende Influencer zu deplattformen. Aber da gibt es einfach sehr große Lücken im Digitalrecht, im Strafrecht, bei den Behörden. Gerade in Deutschland sind die Behörden, was digitale Gewalt angeht, einfach ein paar Jahrzehnte hinterher. Da wird dann Betroffenen digitaler Gewalt gesagt, naja, hier schalten Sie doch Ihren Computer aus, seien Sie einfach nicht mehr auf Social Media aktiv. Und ähnlich verhält es sich mit geschlechtsspezifischer Gewalt. Behörden sind extrem unsensibel, was geschlechtsspezifische Gewalt angeht. Wir haben was natürlich auch daran liegt, dass es männerbündische Strukturen bei der Polizei gibt, dass es einen starken Korpsgeist bei der Polizei gibt, und da natürlich dann auch Sexismus und Misogynie in der Polizei reproduziert wird. Wir haben Gerichte, die systematisch Täter schützen. Hier sind die Arbeiten der feministischen Anwältinnen Asha Hedayati und Christina Klemm sehr erschreckende, aber aufrüttelnde Lektüren. Also wir leben in einer Gesellschaft, die patriarchale Gewalt schützt, weil eben Männer von dieser Gewalt profitieren und demzufolge auch diese patriarchalen Strukturen aufrechterhalten wollen. Es tut mir leid, dass ich da so pessimistisch bin, aber wer Incels grundlegend bekämpfen will, muss das halt mit einem Kampf gegen patriarchale Strukturen verbinden. Und das muss halt auf allen Ebenen und mit allen Mitteln erfolgen. Und ich glaube, was da halt auch ein großes Problem ist, ist, dass sehr viele Männer sagen, ich habe ja mit diesen Incels nichts zu tun. Ein richtiger Mann würde niemals eine Frau vergewaltigen. Spoiler Alert, es vergewaltigen andauernd sogenannte richtige Männer Frauen.
Okay, das heißt, letztendlich bedeutet das auch, dass man einfach auf verschiedenen Ebenen ansetzen sollte. Also individuell Leute quasi durch Aufklärung in die Lage zu versetzen, kritisch zu reflektieren, nachzudenken, was habe ich vielleicht auch mit der Ideologie von Incels gemeinsam oder wo habe ich Überschneidungen? Und andererseits dann eben diese politische Ebene und zu sagen, gewisse Foren müssen einfach deplattformt werden, weil auf diesen Foren nur Hass und Gewalt verbreitet wird und weil es eben auch ein direkter Weg der Radikalisierung in die physische Gewalt ist. Und darum bräuchte es eben auch politische Veränderung.
Ja, eine sehr grundlegende politische Veränderung.
Okay, dann hätte ich noch eine letzte Frage, und zwar mit Blick auf die Zukunft. Wie ist Ihre Prognose? Werden Incels auch in Zukunft ein großes Problem sein? Gibt es vielleicht schon eine Lobby, eine starke Lobby, die sich dafür einsetzt, die Dinge zu verändern? Hat die Bewegung ihr Zenit erreicht? Wie würden Sie das alles einschätzen?
Wir leben in Zeiten eines radikalen, autoritären Backlash. Wir leben in Zeiten eines rechten, antifeministischen, queerfeindlichen Kulturkrieges. Die Errungenschaften, die unsere Vorfahrinnen erstritten haben, sollen vernichtet werden durch eine maskulinistische, reaktionäre Politik. Gestern, am 29.01. wurde zum ersten Mal seit 80 Jahren mit den Stimmen einer rechtsradikalen Partei ein Antrag im Bundestag durchgebracht. Der Mann, der wahrscheinlich Kanzler werden wird, hat sich zum Beispiel gegen die Strafbarkeit für Vergewaltigung in der Ehe ausgesprochen. In den USA regiert ein Mann, der mit einem Incel und Rechtsextremisten zum Abendessen war und der konsequent eine christlich-fundamentalistische, patriarchale Körperpolitik enforciert. Das werden ein paar taffe Jahre. Aber gleichzeitig, und das ist wichtig, sollte man sich deswegen nicht von politischen Kämpfen abhalten lassen. Wir haben die technischen Möglichkeiten zu einer globalen feministischen Vernetzung. Also gerade junge Frauen und queere Menschen radikalisieren sich zunehmend feministisch. Und ich denke, dass es wichtig ist, gerade die unglückliche Prognose als Ansporn zu nehmen, sich politisch zu organisieren, sich feministisch zu organisieren, sich in queeren Gruppen zu organisieren, sich antifaschistisch zu organisieren, sich in Gewerkschaften zu organisieren und Arbeitskämpfe zu betreiben. Vor allem ist eben auch die Erfahrung von einer konkreten politischen Organisation das, was am besten gegen das Gefühl von Ohnmacht und Hoffnungslosigkeit hilft. Der politische Feind will, dass wir uns hoffnungslos fühlen. Und das sollten wir ihm nicht geben. Deswegen ist wirklich so das Beste, was wir tun können, um einfach patriarchale Gewalt und den autoritären Backlash zu bekämpfen, eine progressive politische Organisation und dann eben auch der Kampf auf allen Ebenen und mit allen Mitteln, auch wenn dieser Kampf hart und anstrengend sein wird. Aber man muss ihn nicht alleine führen und deswegen organisiert euch.
Ja, super. Das war doch ein sehr schönes Schlusswort. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich dafür, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und dass Sie die ganzen Sachen nochmal ausführlich erläutert haben. Und vielen Dank fürs Hiersein.
Vielen Dank, dass ich hier sein konnte.
An alle Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn euch der Podcast und ganz konkret auch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr eine positive Bewertung oder ein Abonnement da lasst. Empfehlt uns gerne weiter an Freunde, Familie, KommilitonInnen, KollegInnen oder jede andere Person eurer Wahl. Wenn ihr den Podcast gerne finanziell unterstützen wollt, dann freue ich mich auch über eine Spende. Dazu gebt ihr einfach in euren Browser paypal.me/die-neue-ungewissheit. Alles zusammengeschrieben, Groß- und Kleinschreibung sind egal. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.